Das gab auch einige Nachtschichten und ich hatte ja davor auch noch nie ein Hotelkonzept entwickelt. Ich habe mir ganz viel Hilfe genommen. Ich kannte auch wirklich extrem gute Koryphäen. Ingo Schweder, einfach nur um einen Namen zu droppen, der früher bei den Mandarin Oriental Hotels CEO war und dann in Bangkok eine eigene Wellness- und Medical-Consultancy-Firma gegründet hat. Der hat mir sehr geholfen. Der wurde mein Mentor, der wurde mein Coach, der wurde mein tägliches Gegenüber am Telefon. Aber der hat mich auch dahin gebracht, dass ich das wirklich geschafft habe, so ein Konzept einfach mal ganz kurz mir aus den Rippen zu schneiden. Und wenn dann so eine Oprah Winfrey kommt, bucht sich als Hotelgast ein, genießt dieses Konzept und schreibt dann am Ende noch in ihren weltweiten Daily Report, dass das beste Wellness- und Medical Retreat der Welt ist, dann denkst du natürlich auch, wow, ja, irgendwie war ich das jetzt gerade oder das ist so ein Moment, dass du dann selber nicht glauben kannst.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lunch Break Stories. Das ist bereits Episode 99. Wahnsinn! Mein heutiger Gast ist eine echte Macherin, Nike Schröder. Ihr Weg? Alles außergewöhnlich. Vom Jugendradio über die große Entertainment-Welt bis hin zur Luxus- und Wellnessbranche hat sie sich immer wieder neu erfunden. Aber eines zieht sich durch, und zwar durch alles, was sie tut. Leidenschaft und der absolute Wille, Dinge groß zu machen. Heute leitet sie den Palazzo Fiuggi, eines der exklusivsten Medical Retreats der Welt, in dem Stars und Prominente ein- und ausgehen. Selbst Oprah Winfrey war begeistert. In unserem Gespräch nimmt sie uns mit auf ihre spannende Reise, teilt wertvolle Tipps für Karriere und Networking und zeigt, wie man wirklich das Beste aus seinen Möglichkeiten macht. Ein motivierendes, inspirierendes Interview. Also bleib dran, es lohnt sich. Außerdem erfährst du, wie du mutig neue Karrierewege gehst und dabei erfolgreich bleibst. Die besten Networking-Strategien, also so baust du wertvolle Kontakte auf, was Erfolg mit Leidenschaft zu tun hat und wie du deine findest, Inside Palazzo Fiuggi, warum Stars dieses Retreat lieben, und Nike teilt mit uns auch ihre besten Tipps und Hacks for a longer life, better lived. Und jetzt viel Spaß und gute Learnings mit Nike Schröder. Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Nike. Schön, dass du heute bei mir im Podcast Lunch Break Stories zu Gast bist. Und wo erreiche ich dich?
Vielen Dank.
Ja, gerne. Wo erreiche ich dich denn gerade? Bist du auf Sardinien? Bist du gerade in Deutschland? Oder bist du im Palazzo Fiuggi? Wo erreiche ich dich?
Ich bin zu Hause, wobei ich ja immer sage, zu Hause ist da, wo ich mich gerade wohlfühle. Sozusagen ehrlich in München und ich bezeichne es nach wie vor als mein Zuhause, in meiner Wohnung, in meinem Homeoffice und das ist da, wo die Gedanken entstehen und weitergebracht werden.
Oh, schön. Nike, du warst Moderatorin, du warst Musikmanagerin, Journalistin und bist mittlerweile so in der Hot-Hotellerie angekommen, so wirklich High-End und hast einen wahnsinnig spannenden Werdegang. Deswegen würde mich einfach einmal interessieren, wie hat das alles angefangen? Wie bist du zum Radio gekommen? Was waren so die Stationen, bis du zu dem Punkt gekommen bist, wo du jetzt gerade bist? Vielleicht magst du uns das ein bisschen mitnehmen.
Julia, das ist alles immer so spannend, wenn mich jemand das fragt. Ich muss dann immer selber denken, oh Gott, reden die jetzt von mir? Weil ganz ehrlich, ich kann bis heute selber gar nicht glauben, wie das alles gelaufen ist. Und es ist einfach alles Zufall, Glück in mir drin. Irgendwie wache ich dann mal morgens auf und habe eine Idee im Kopf. Und wenn die so stark in mir drin ist, dann setze ich mich so wahnsinnig dafür ein, und mach so vieles dafür, bis ich es dann irgendwie erreicht habe. Es ist wirklich, ich kann da gar kein Rezept geben. Ich kann immer nur sagen, die innere Stimme, die treibt mich ja auch teilweise in den Wahnsinn. Aber wenn du mich jetzt fragst, wie bin ich zum Radio gekommen? Ich war damals 13 Jahre alt. Ich hatte eine Nachbarin, die unbedingt beim Saarländischen Rundfunk, das ist ein Teil der ARD, eine ARD-Anstalt in Saarbrücken, vorsprechen wollte, die da nicht alleine hingehen wollte und die gesagt hat, naja, Nike, wenn du Lust hast, dann geh doch da einfach mal mit. Ich war damals wahnsinnig schüchtern. Ich stand da so irgendwo in der Ecke in den großen Fluren der ARD-Anstalt Saarländischer Rundfunk und irgendwann hat mich irgendwer im Flur angesprochen, hat gesagt, warum stehst du da rum? Mach doch mal, sprich doch da auch mal vor. Und ich hatte wirklich wahnsinnig Angst. Ich war damals super, super, super schüchtern. Kann man sich gar nicht vorstellen. und bin da sozusagen ehrlich in diese Sprechkammer gegangen, habe vorgesprochen und dachte, naja, jetzt habe ich es halt auch mal gemacht. Fand es wahnsinnig faszinierend. Habe dieses, habe diesen Moment schon gespürt, wo ich dachte, oh Gott, wäre das cool, wenn ich das auch machen würde. Bin dann aber irgendwie nach Hause gefahren und meine, in Anführungszeichen, Freundin, die war so eher der, ja, sehr Ego, total von sich eingenommen und war auch mega überzeugt, dass sie da mitmacht. Aber legendär, am nächsten Morgen um 10 Uhr klingelt bei uns das Telefon und irgendwer sagt zu meinem Papa, ich erinnere mich noch, die Nike ist dabei. Meine Freundin war nicht dabei und ich bin dann irgendwie jeden Tag zum Hallberg, zum Saarländischen Rundfunk und habe das sogenannte Das Ding, unser Ding, wirklich von der Pike an mit aufgebaut, habe da gesessen und habe einfach nur im Fluss mit mir selber versucht, mich meinen Ideen hinzugeben, Dinge, die mich interessieren, durchzurecherchieren. Wir wussten ja damals gar nicht, was Recherche ist. Und wir haben einfach mit ganz großen Moderatoren, ich habe mit Manfred Sechsauer, ich habe mit Dieter Thomas Heck gearbeitet, ich habe mit Roman Bonner, immer noch ein Freund von mir, gearbeitet. Das sind Menschen, die echt verstehen, was sie da gerade bei der ARD machen. Und ich konnte denen auf die Finger schauen, ich konnte denen die ganz doofen Fragen stellen. Und ich habe da einfach mich sozusagen hingegeben und mitgemacht, war am Mikrofon. Manches war einfach auch überhaupt nicht gut. Manche haben dann auch mal ein Feedback gegeben. Mensch, die labert zu viel, die klingt zu traurig. Du hast immer versucht, mit dem Feedback eigentlich ganz gut umzugehen, dich so ein bisschen reinzufühlen und auch mal nochmal alles tausendmal neu gemacht. Ja, ich war hunderte von Malen in der Sprecherkabine und habe was neu aufgezeichnet. Ich habe mir einfach erlaubt, Fehler zu machen. Wenn heute jemand zu mir sagt, Nike, das kriege ich ganz oft als Kritik, Mrs. Know Everything Better, du machst Fehler, dann werde ich da ganz böse, weil ich habe mich immer meinen Fehlern hingegeben. Ich habe immer gesagt, das war jetzt falsch, ich mach's wieder neu. Das ist so mitunter in meinem Leben wirklich eine ganz große Basis. Fehler machen dürfen, korrigieren dürfen, nochmal neu anfangen, solange bis du selber mit dir zufrieden bist. Das habe ich beim Saarländischen Rundfunk gelernt. Mein Gott, haben wir vieles neu aufgezeichnet, wirklich.
Oh wow, und ist das wirklich was, das du schon immer so in dir gehabt hast oder war das so was, was über die Zeit einfach gewachsen ist? Weil es gehört ja auch ein bisschen Selbstbewusstsein dazu zu sagen, ich stehe zu meinen Fehlern.
Was ist Selbstbewusstsein? Die Frage stelle ich mir immer. Selbstbewusstsein ist, sich selber zu erkennen, selber zu wissen, wo man Stärken und Schwächen hat. Du kriegst ganz viel reflektiert von Menschen, die dir einfach auch Dinge sagen, die ganz und gar nicht mit dir übereinstimmen. Du musst also auch wirklich den Mut in dir selber tragen, zu sagen, okay, der hat mir jetzt gesagt, das kann ich ganz gut und da habe ich aber selber eine Schwäche. Ich fühle, wo ich schwach bin und ich fühle mich total gut, wo ich stark bin. Ich kann, habe ein unglaubliches Gefühl in mir selber für die Dinge, die funktionieren könnten, die sollten und die auf jeden Fall funktionieren. Und ich habe aber auch wirklich so den Mut, die Schwäche mir einzugestehen und es trotzdem zu machen. Ne? Also ich habe gar keine Angst vor dem Moment, wenn es dann doch nicht klappt. Ich finde immer nur, ich muss es selber für mich einfach probieren, damit ich nie sagen kann, okay, du hast nichts unversucht gelassen. Das ist so für mich so ein ganz wichtiger, ja, Persönlichkeitsfaktor in Nike Schröder drin. Die muss immer noch mal alles ausprobiert haben, bevor sie sagt, es klappt dann doch nicht. Ich weiß zum Beispiel, ich kann überhaupt nicht singen, aber ich habe trotzdem immer mal wieder versucht, auch da mal was zu machen. Hat dann nicht geklappt, ist dann lustig, ja. Aber es ist so, dass ich immer das Gefühl habe, Dinge auszuprobieren, auch mal ein Risiko zu nehmen und da zu gucken, wo stehe ich überhaupt und wie läuft das. Und wenn jemand sagt, hey, du kannst keine Fehler machen, darüber kann ich wirklich sehr schmunzeln, weil das gehört wirklich zu meinem alltäglichen Leben dazu.
Also, das ist so entspannend und so befreiend, dass du das sagst, dass Fehler dazugehören, weil ich glaube, viele geben sich selbst nicht so diese Permission to fail und sagen, es muss gleich mal perfekt sein. Aber ich glaube, dass die erfolgreichsten Unternehmerinnen sich das ja eingestehen, so wie du auch, und zu sagen, okay, dann habe ich es ausprobiert und das war es halt nicht und jetzt geht's weiter. Wie ist es bei dir eigentlich dann auch weitergegangen? Also von dieser Radiokarriere schon in jungen Jahren weiter, du hast ja so viele spannende berufliche Stationen hinter dir.
Ich habe einfach auch so wahnsinnig Glück gehabt. Ja, das kann man ja auch gar keinem Menschen sagen. Ich habe auf Menschen treffen dürfen, die unglaubliche Faszination ausgestrahlt haben. Also ich bin sehr, sehr früh als ganz kleines Mädchen mit meinem Papa, der damals Finanzamtvorsteher in Saarbrücken war, und meine ganze Familie war voller entweder Anwälte oder Finanzexperten, also sehr in dieser Wirtschaftswelt drin. Und ich war absolut kreativ und hatte eigentlich gar keinen Mut zu sagen, hey, das, was ihr da macht, interessiert mich null, interessiert mich die Bohne. Sondern ich bin einfach immer so versucht, so ein bisschen zu spüren, wo ich da bin, und war ganz happy, als mein Papa als Finanzamtvorsteher dann tatsächlich Frank Farian, saarländische Musiklegende, sozusagen geprüft hat für Finanzen als Wirtschaftsprüfer vom Finanzamt Saarbrücken. Und ich durfte da als kleines Girl mitgehen, habe dann seine Tochter kennengelernt, Nicole Reuter, die genauso alt war wie ich, habe mich mit der befreundet und habe da diese Faszination Musikbranche. Der hat La Bouche, der hat No Mercy, der hat unglaublich viel Weltgeschichte für Musik sozusagen an seinem Frankfurter Schreibtisch oder an seinem Saarbrücker Schreibtisch geschrieben war. Ganz toller Mensch, man konnte den wirklich anfassen, der hat Dinge erklärt, der hat sich mit einer 9-Jährigen beschäftigt, der hat sich später mit einer 18-Jährigen beschäftigt, der hat mir auch diesen Drive gegeben, dieses Instrument, was man braucht, wie man mit Menschen umgeht, die diesen Erfolg haben. Ich weiß noch, ich habe Melanie Forten, bevor sie damals im Privatchat abgestürzt ist, wirklich kennen und lieben lernen können. Ich habe das wirklich angefasst, diese durch Glück, durch Zufall, durch Schicksal. Und ich weiß auch ganz genau jetzt mal, um auf Österreich sprechen zu können, ich bin ja damals auch durch Zufall auf Maria Hauser, die beim Stangelwirt nicht nur Miteigentümerin und Marketinggeschäftsführerin ist, die ja auch diese riesen Weißwurstparty organisiert. Ich bin da als ganz kleines, junges Mädel mit 13 oder 12, keine Ahnung wie alt, auch auf die drauf gestoßen. Wir haben zusammen damals die Skilehrerprüfung gemacht, wir haben als Skilehrer gearbeitet. Das ist einfach unfassbar, wie sich da die Wege treffen. Und wer war auch dann damals zufällig bei mir im Skikurs? Nicole Reuter, die Tochter von Frank Farian. Das war einfach immer alles irgendwie, du schaust dich um und hast dann nochmal irgendwie einen Berührungspunkt, der jetzt genau passt und dich wieder an einen Moment bringt, wo du wieder weitermachen kannst und wo dich dein Weg dann wieder genau dorthin führt, wo du eigentlich sein willst. Also es war immer irgendwie, wo ich dann da stand und dachte, okay, jetzt sind die schon wieder da, jetzt geht's halt doch nochmal geradeaus in die Richtung. Und da machst du halt weiter, du gehst mit den Menschen und die sind dann stellenweise mal ganz nah an dir dran in so einem Lebensweg und dann verlierst du dich wieder, ohne dich wirklich ganz zu verlieren, aber du hast halt dann nicht mehr täglich Kontakt. Das ist so, irgendwie gibt das Leben dir dann in dem Moment, wo du es gerade brauchst, den Support, um weiterentwickelt zu werden, um genau dorthin zu kommen, wo du hin willst. Ja, war wirklich
witzig. Oh, war schön. Du hast gesagt, viel Glück, aber ich glaube, es gehört auch viel Mut dazu und vielleicht auch Neugierde, dass du sagst, ich öffne diese Tür. Würdest du das unterstreichen, dass sich so das vielleicht wie ein roter Faden so durch deinen Lebenslauf durchzieht, so dieses Lust auf Neues auch und einfach mal ausprobieren?
Lust auf Neues, definitiv, die unterschreibe ich dir. Innovation und jeden Tag aufstehen und auch nicht akzeptieren, was die anderen machen. Also wie oft ich von meiner Mama gehört habe, Mensch, Nike, du bist doch nicht normal. Das kann ich dir gar nicht sagen. Ja, nein, ich bin nicht normal. Ich fand es auch echt cool, nicht normal zu sein. Und ich wollte auch wirklich definitiv diese Tür öffnen, die mir jetzt Neues bringt, die mich Spannung die mich in mein Leben sozusagen voller Lebendigkeit reinwirft und mich Dinge erkunden lässt. Also ich war definitiv jemand, der auch dran geglaubt hat, dass Dinge mal anders laufen müssen, der das total langweilig fand, normal zu sein. Und der gedacht hat, Mama, komm, jetzt lass mich mal machen. Und der da auch wirklich den Mut hatte, sich durchzusetzen. Ich habe ja ein Familien-Surrounding, das wirklich sehr, sehr steif war. Also ich habe wirklich sehr bodenständige Eltern. Ich habe sehr bodenständige Großeltern, eine Großfamilie. Wir hatten einen Ministerpräsident des Saarlandes in unserer Familie. Es ist alles wirklich so, sehr gepflegt, rustikal und äußerst bodenständig bei uns gelebt worden. Ich war wirklich der Außenseiter, der echt extrem viel Mut, aber auch, jetzt sage ich ein anderes Wort, Disziplin haben musste, um da rauszukommen. Ich habe mich wirklich befreit. Ich bin ja damals auch recht früh mal für ein Praktikum nach Köln ausgebrochen als 16-jährige Saarländerin, die dann mit dem Papa einen Deal hatte, okay, wenn du dein Abitur machst und dort unbedingt bei 1 live nebenbei am Mikrofon dich ein bisschen ausprobieren. Das war ein Praktikum, das war gar nichts Großes. Aber ich wollte das und ich wollte das in diesem Moment und ich bin nach Köln gegangen, um das zu machen, um mich weiterzuentwickeln und habe dann auch dort quasi die Schule gemacht. Das ist einfach immer alles gerade so passiert, aber auch, weil ich das wollte und weil ich das nicht anders zugelassen habe. Ich habe mich mit so einem richtigen, sturen, bockigen Kindskopf durchgesetzt.
Oh, wow. Mhm. Aber würdest du sagen, dass dir dieser Drive angeboren ist oder woher kommt das, dass du so anders bist oder dass du da ein bisschen auch ausbrechen wolltest aus diesen gesettelten, konservativen...
Also, ein Psychologe würde dir jetzt sagen, okay, die hat ADHS, die ist hyperaktiv, das hat auch jeder gesagt. Man wollte mir auch dagegen, glaube ich, diese Ritalin-Tabletten geben. Die habe ich natürlich nicht genommen, sondern ich bin einfach so geblieben. Ich glaube, dass Deutschlands Top-Moderatoren alle diese, in Anführungszeichen, Erkrankung haben oder diese, ich würde es einfach nennen, diesen Aktivismus haben. Das ist angeboren. Du fühlst dich so und du fühlst dich auch nicht ausgeglichen, wenn du dich da nicht hingibst. Also ich habe wirklich damit zu kämpfen, ja, auch im täglichen Leben, auch hier bei mir jetzt, wo ich arbeite in Italien bei den beiden Hotels. Die leiden unter meinem Drive, ja. Die denken auch manchmal, Mensch, man nimmt die mal Schlaftabletten, damit man ein bisschen ruhiger wird, ja. Also es ist schon nicht so einfach, auch damit umzugehen in meinem Umfeld. Aber ich würde sagen, ist angeboren.
Okay, ist aber auch eine Superpower, würde ich sagen.
Wie alle Superpowern hat das Vor- und Nachteile, ne? Also es ist natürlich auf der einen Seite wirklich, kann was bewegen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch gar nicht so wahnsinnig einfach, damit im Alltag klarzukommen. Weil du stößt natürlich auch an vielen Ecken und Kanten an und musst auch akzeptieren, da mal zurückgewiesen zu werden. Und du musst damit umgehen. Also es hat Pros und Cons. Ja.
Okay. Wie ist denn, jetzt muss ich den Bogen spannen zu deinen, du hast das jetzt schon kurz gesagt, 2 Hotels in Italien. Wie ist das gekommen? Wie kommt eine deutsche Moderatorin, Journalistin, Musikmanagerin nach Italien und vor allem auch mit deinem neuesten Projekt, oder so neu ist nicht mehr, aber in der Corona-Zeit, glaube ich, habt ihr das gestartet?
Also ich habe ja noch ein paar Umwege gehabt. Ich habe ja eine Zeit lang RTL-Journalistenschule gemacht, die auch einfach nur durch einen Riesenzufall gekriegt, weil ich damals jemanden auf einem Event beim Deutschen Fernsehpreis getroffen habe und es dann doch funktioniert hat. Ich bin einige Male abgelehnt worden, also ich kann auch mit Ablehnung umgehen. Und wenn ich trotz Ablehnung an mich selber glaube, dann höre ich auch echt nicht auf. Dann aus der Tür raus ins Fenster rein, aus dem Fenster raus in die Tür rein, auch wie man das alles nennt, da bin ich dann, da höre ich überhaupt nicht auf. Ich bin tatsächlich eine Recherchejournalistin geworden, die sich investigativ mit Themen auseinandergesetzt hat und die damals für ein Thema, das wahnsinnig in mir gebrannt hat, weil ich war immer jemand, der so ein Gesundheitsapostel war. Also ich bin bis heute, obwohl ich Skilehrerin in Österreich war, noch kein einziges Mal besoffen gewesen. Also ich trinke keinen Alkohol und das ist mir so angeboren. Da würde ich halt einfach sagen, ich bin so ein bisschen außergewöhnlich, was die Gesundheit angeht und wollte immer mehr wissen, warum, wieso, weshalb. Und habe mich damals auch schon sehr, sehr früh vor 18 Jahren mit dem Thema Longevity, das damals gar nicht gehypt war, auseinandergesetzt und bin in die sogenannten Blue Zones nach Sardinien gereist. Mein damaliger Boss war total fascinated von unserem jetzigen Boss Lorenzo Giannuzzi, der offensichtlich mal in Italien in einem Tagesschau-ähnlichen Interview über die Blue Zones gesprochen hat. Und ich wurde dorthin geschickt und sollte genau ihn ans Mikrofon zerren, was gar nicht so einfach war. Es war eine Mission Impossible. Also ich bin tatsächlich dorthin gereist und habe ihn versucht, vor die Kamera zu kriegen. Und man hat ihn regelrecht vor mir versteckt. Ich habe dann 3 Tage da in diesem Forte Village verbracht, um herauszufinden, wo er steckt und was er gerade macht, ob er da ist oder ob die mich radikal belügen. Die haben mich natürlich radikal belogen. Und als ich dann in dieses sogenannte Talasso, Klammer auf, Forte Village, Palazzo Fiuggi, das sind die Pioniere auch von der sogenannten Talasso-Therapie, habe den Lorenzo damals regelrecht aus dem Wasser gezogen. Ich habe ihn im Talasso sozusagen erkannt von einem Foto, weil ich bereite mich ja unfassbar gut vor. Er kannte also mit meinem investigativen Blick sofort, dass er das im Wasser ist, habe ihn dort rausgezogen und habe ihn quasi gerade abtrocknen lassen und dann vor die Kamera gesetzt. Daraus wurde ein faszinierendes Interview über die Blue Zones, über Longevity, über alles das, was er wusste, was er quasi lebt, ohne zu merken, dass er es lebt. Es war wirklich sehr, sehr aufschlussreich. Ich hatte einen Sparring-Partner, jemanden, der die gleiche Auffassung von Gesundheit hatte, der sich dem Leben genauso bewusst hingegeben hat und versucht hat, das alles ganz genauso zu leben, damit man for a longer life, better lived, prepared ist, ja. Und er fand das so mega faszinierend, dass sich da jemand auf seinem Niveau diesem Longevity-Thema, dieser Blue Zone hingegeben hat, dass der am Ende vom Interview gesagt hat, hey Nike, du kannst jetzt kündigen, weil du arbeitest jetzt für mich.
Wow.
Das war auch so ein Moment, ja. Eine Mitte 20-jährige blonde Deutsche in Italien bei einem, was weiß ich was, Mitte 60-jährigen CEO von einer berühmten Hotelkette. Und der sagt einem dann, okay, du kannst kündigen und du arbeitest jetzt für mich. Die haben so gelacht bei mir in der Redaktion, als ich denen das dann auch noch ernsthaft präsentiert habe. Ja, ich arbeite jetzt für Sport de Village. Und fand das total übel und haben gedacht, ich fall da richtig auf die Nase. Aber der Lorenzo kam keine 2 Wochen später nach München und stand mit einem Vertrag vor meiner Nase und ich hatte da richtig Lust dazu. Ich hatte überhaupt gar keinen Bock mehr auf investigativen Journalismus. Ich hatte mich unfassbar viel mit sämtlichen Morden, mit Versicherungsbetrügen, mit wenn Menschen bei einer Narkose gestorben sind. Ich hatte mich mit diesen ganzen Themen beschäftigt, die einem auch unfassbar viel Energie rauben. Und mir hat diese Reise nach Sardinien unglaublich viel Energie gegeben und ich hatte so einen wahnsinnigen Spirit. Ich habe so in mir drin gefühlt, dass ich richtig Lust darauf habe, mal Hotel zu machen. Aber ich hatte, Julia, ich hatte keine Ahnung vom Hotel, ja. Und ich habe da einen Vertrag unterschrieben für PR und für Sales, ohne je in meinem Leben Hotelbereiche betreten zu haben, Sales oder PR gemacht zu haben. Und ich habe es halt einfach probiert. Mir hat jeder davon abgeraten, aber ich habe es gemacht. Ja, und so bin ich da reingeschlittert. Ich war auf einmal Mitglied der Hotelgruppe Forte Village, das Palazzo Fiuggi gab es damals noch nicht, und stand mitten im Regen und habe versucht, da zu performen. Genau.
Wahnsinn. Also ich find die Geschichte so unglaublich cool und ich finde es so toll, dass du da reingegangen bist, ohne jetzt zu wissen, was dich erwartet. Alle denken sich, du meine Güte, jetzt gibt sie da ihren Job bei RTL auf für sowas und wer weiß. Und du hast noch gar keine Vorerfahrung. Wie bist du das angegangen? Wie macht man das? Wie hast du diesen Shift geschafft von Investigativjournalistin?
Ich glaube, heute hätte ich das auch nicht mehr so cool gemacht. Nur wenn du mal über 40 bist und hast so eine Verantwortung, es kommt ja auch irgendwann dann so eine finanzielle Awareness dazu, dass du einfach deine Miete zahlen musst, dein Leben machen musst. Das war damals gar nicht so tief in mir drin. Ne? Ich hatte dieses, in Anführungszeichen, Gefühl nicht wirklich so existenziell oder essentiell in mir gespürt, sondern ich habe es einfach ausprobiert. Ich hatte Lust auf diesen Step, das mal zu machen. Wenn es nicht geklappt hätte, war ich mir relativ sicher, also ich habe immer so ein bisschen diesen Backup in mir selber drin, dass ich so fühle, es geht immer irgendwie weiter. Ich erinnere mich, ich habe mal sehr lange oder 3 Jahre für Semino Rossi gearbeitet. Ist ja auch jemand, der in Innsbruck sich gerade aufhält und Österreich Bezug hat. Und der hat mir irgendwann mal im Flieger gesagt, Nike, wenn das heute alles vorbei ist, ist keine Problem. Ich weiß, wie ich mache. Ich habe in mir drin, spüre ich ein Gefühl, kommt wieder. Und das glaube ich, das habe ich auch. Ich spüre in mir drin, dass wenn du aktiv bist und wirklich dein Leben in die Hand nimmst, dann kann dir gar nichts passieren. Das ist so ein innerer Safety Bag, sage ich jetzt einfach mal. Der ist bei mir vorhanden. Und glaube ich, deshalb habe ich mich das auch getraut, da einfach diesen Schritt zu wagen und zu sagen, okay, ich mache das mal. Das hat natürlich in dem Moment, wo ich dann dort war, unfassbar viele Probleme mit sich gebracht. Ich hatte plötzlich ein italienisches Management voller Männer da stehen, die diese Struktur aus Deutschland überhaupt nicht gewöhnt sind. Und die, komme ich heute nicht, komme ich morgen oder gar nicht oder habe ich doch alles gemacht. Und ich bin da diese, ich bin denen, das hörst du immer wieder, too straight. Ich bin denen viel zu gerade raus, zu ehrlich, zu unkonventionell. Ich packe die Themen an, ich benenne die Fehler. Und das ist überhaupt nicht die Kultur von Italien. Ich bin wirklich mit meiner deutschen Persönlichkeit bodenständig, ehrlich, geradlinig, komme ich da in eine Struktur rein, die das nicht gewohnt ist. Und das gibt bis heute immer Konflikte. Aber die Konflikte, die sind so bereichernd, dass die am Ende des Tages, gibt es da mal einen großen Krach und richtig viel Lärm. Aber am Ende des Tages tut es dem Hotel, den Gästen und der Struktur wahnsinnig gut. Und ich glaube, der Boss, der Lorenzo, der kann damit wahnsinnig gut umgehen, weil er merkt, wie sehr das ihn selber und auch sein Hotel und sein Produkt weiterentwickelt. Also der meckert dann zwar auch so ein bisschen rum, dann gibt es Reibungspunkte, aber ich glaube, der merkt am Ende des Tages, ist das ein ganz toller Wert, der sich auf sein Umfeld wahnsinnig gut
Wahnsinn. Auswirkt. Und wie ist es dir als Frau gegangen? Ich meine, in Italien sind die Männer natürlich immer sehr, sehr nett und charmant, aber wenn du jetzt daherkommst und auf einmal im Management bist und dann ein bisschen ihnen sagst...
Also ich bin ja dann wirklich als am Anfang nicht im Management gewesen. Ich musste ja dann erstmal eine Performance abgeben. Das heißt, ich habe tatsächlich wirklich Klinken geputzt. Ich war in jedem Travel Agency. Ich habe mich auf die Reise begeben. Ich habe mir Ideen überlegt, wie ich sozusagen das Produkt in Deutschland, es war damals sehr in die Jahre gekommen, sehr verstaubt, wieder auffrischen kann. Und habe dann auch gemerkt, dass diese PR an sich gar nicht genug ist, sondern dass ich am Produkt mitgestalten muss. Das war so ein unbewusster Prozess. Ich bin dann irgendwann immer wieder beim Management oder beim Lorenzo vor der Tür gestanden und habe tatsächlich gesagt, was man am Produkt ändern muss. Die Tür ist zehntausende Male zugeknallt worden und beim zehntausendersten Mal ist sie dann aufgeblieben und man hat tatsächlich am Produkt verändert. Und dann habe ich irgendwann das sogenannte New Business mit übernommen und habe sozusagen Restaurants dort eröffnet. Ich habe Heinz Beck in die Struktur gebracht. Ich habe Alfons Schubeck damals in die Struktur gebracht. Ich habe ein Konzept entwickelt, Spice for Life. Ich habe mich mit gesunden Komponenten befasst und ich habe halt immer wieder neue Impulse dort gesetzt. Ich habe irgendwann die ganzen Fußballspieler, nicht nur aus Deutschland, ins Resort gebracht. Ich habe irgendwann Kontakte gemacht, mich auch über die Grenzen hinausgewagt und dann auf einmal, ich wusste das wirklich überhaupt nicht, ich saß in der Kantine im Forte Village, ging eine E-Mail vom Lorenzo an alle rum, wo dann da stand, jetzt ist sie Mitglied im Management und wir geben ihr einen neuen Vertrag und alle guckten mich in dieser Kantine an und ich dachte, warum gucken die denn alle so blöd? Und irgendwann kam mal jemand und sagt, lies mal deine Mails. Und dann habe ich die Mail gelesen, ich habe die heute noch, und war auf einmal Mitglied des Managements und durfte aktiv mitgestalten. Und das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Und dann kam es zu diesem nächsten Kick-Moment, wo Lorenzo und ich sozusagen unterwegs waren auf der Suche nach unfassbar guten Wellness- und Medical-Wellness-Tempeln und haben da einiges, ohne Namen zu nennen, auch in Österreich uns angeschaut.
Ich glaube, ich weiß wo.
Zufrieden mit dem Standard, den es da gab für Prävention. Also ich, nachdem ich dann auch die Krankheit von meinem Vater begleitet habe mit unglaublichen Recherchen, der ist leider an Krebs verstorben, hatte ich mich sehr, sehr mit dem Thema Prävention nochmal grundlegender befasst, weltweit mit Ärzten, habe versucht, einiges zu recherchieren und hatte ein unglaubliches Netzwerk entwickelt und war mit keinem Ort der Regeneration, keinem Medical Wellness Resort wirklich zufrieden. Und wir waren damals im Lanzerhof am Tegernsee, als der Lorenzo eine Mail gekriegt hat mit einem Vorschlag, dass er ein Hotel kaufen kann in Fuji, das er vor 30 Jahren schon mal betrieben hat, als General Manager damals für Rocco Forte. Und eigentlich auch eine Vision für dieses Hotel hatte, was so ein bisschen in Richtung Thalasso und Wellnessparcours ging. Und ich habe den damals angeschaut und habe gesagt, Lorenzo, warum machen wir denn nicht jetzt eigentlich genau dort ein Medical Wellness Retreat? Da du mich angeschaut und hast gesagt, warum nicht, lass mal hinfahren. Und dann sind wir dort hingefahren und fanden das mega. Und wir haben uns da beides so reingesteigert in diese Vision, wir müssen das jetzt dort machen, dass es gab gar kein Nein mehr. Ja? Also es war einfach unmöglich, dieser Sache auszuweichen. Wir haben gesagt, da müssen wir jetzt durch. Und er hat damals gepitcht und hat dann dieses Hotel in einer Auktion gesteigert. Und wir haben dann angefangen, ein Konzept zu entwickeln. Dann kam Covid dazwischen. Dann war mal einfach die ganze Baustelle lahmgelegt. Aber für uns war Covid auch eine Riesenchance, weil ich habe ja jeden erreicht in dieser Zeit. Ich saß da 5 Monate mit meinem Sohn im Forte Village irgendwie mal alleine. Der fuhr da draußen mit seinem Buggy rum und hat Hotelgast gespielt und hat einfach immer so getan, als wenn er gerade jemanden von A nach B fährt und fand das ganz lustig, dass er da mit 10 oder 11 Jahren schon diesen doofen Buggy fahren konnte. Und ich saß da im Büro und habe die Leute erreicht, irgendwelche Ärzte befragt, wie man das Thema Prävention in einem Hotel angehen könnte und habe da ganz viele Ideen zusammengetragen. Und wir haben echt ein mega Konzept daraus entwickelt. Ich staune ja dann immer wieder selber. Dann gab es ja auch diese Konferenz, wo es dann hieß, wer ist denn jetzt hier der Projektleiter? Und dann kam es dann einfach so, jetzt macht die Nike. Ja, macht die Nike, klar, macht die Nike. Und dann hat es die Nike aber gemacht. Und das gab auch einige Nachtschichten. Und ich hatte ja davor auch noch nie ein Hotelkonzept entwickelt. Ich habe mir ganz viel Hilfe genommen. Ich kannte auch wirklich extrem gute Koryphäen. Ingo Schweda, einfach nur um einen Namen zu droppen, der früher bei den Mandarin Oriental Hotels CEO war und dann in Bangkok eine eigene Wellness- und Medical Consultancy-Firma gegründet hat. Der hat mir sehr geholfen. Der wurde mein Mentor, der wurde mein Coach, der wurde mein tägliches Gegenüber am Telefon. Aber der hat mich auch dahin gebracht, dass ich das wirklich geschafft habe, so ein Konzept einfach mal ganz kurz mir aus den Rippen zu schneiden. Und wenn dann so eine Oprah Winfrey kommt, bucht sich als Hotelgast ein, genießt dieses Konzept und schreibt dann am Ende noch in ihren weltweiten Daily Report, dass das beste Wellness- und Medical Retreat der Welt ist, dann denkst du natürlich auch, wow, ja, irgendwie war ich das jetzt gerade oder wer hat es gemacht? Ne? Das ist so ein Moment, wo du dann selber nicht glauben kannst.
Unglaublich. Da fehlen mir die Worte, Nike. Ich finde das so cool, wie du diese Dinge auch angehst, dass du einfach sagst, ich mache das jetzt einfach mal, okay, ich hole mir da gute Berater und ich schaue mal, wie ich mich vernetzen kann. Das ist, glaube ich, auch so ein Thema bei dir, oder? Du bist eine wahnsinnig gute Networkerin. Hast du Tipps für jemanden, der uns gerade zuhört, wie man das gut authentisch macht? Weil das ist für manche so ein bisschen so, Networking, aber es ist ja was Natürliches.
Ich habe dir ja vorhin erzählt, mein erstes Netzwerken ist in der Skischule St. Johann in Tirol passiert. Aber ich möchte nochmal darauf hinweisen, sind die Blauen, nicht die Roten, ja? Weil ich bin immer noch blau. Es gab dann irgendwann einen Quit von der Skischule und ich war da wirklich mit 13, 14 und habe da gestanden und war eigentlich fit genug, um Skifahren zu können, hatte aber auch keine Lust, alleine Ski zu fahren und habe gesagt, so, jetzt verbinde ich mich mal mit diesen Skilehrern und guck mal, ob die mich da schon zur Prüfung schicken können und ob die mir eine eigene Gruppe geben. Das ist auch Networking. Da hat die kleine Nike schon mal Networking gemacht und hat das Management der Skischule, die ja einfach top sind, ne, die machen das sensationell. Also die haben ganz große Klasse und die machen wirklich einen super Job. Und die haben dann gesagt, okay, wir unterstützen dich. Da habe ich mich mal kurz 4 Jahre älter gemacht, ne? Und habe gesagt, ja, die Nike ist ja eigentlich schon volljährig fast, ne? Und habe dann mal kurz die Prüfung gemacht und habe dann dort auch gearbeitet. Und das zeigt mir, dass du einfach dich trauen musst, für deine Träume einzustehen und dich verbinden musst mit den Menschen, die eigentlich deine Idole sind. Sprich die an, versuch dich damit zu connecten, gib dich der Sache hin. Also ich habe irgendwie sehr früh die Scheu verloren, mit Menschen in die Kommunikation zu gehen, die ich sensationell fand. Ob das jetzt eine Skischule ist oder ob das später eine Rundfunkanstalt ist, Ob das ein Stefan Raab ist oder noch später ein Markus Lanz, ob das ein Andreas Gabalier ist, der ja irgendwann auch mal bei uns, um mal über Österreich zu reden, bei Universal Music stand als relativ kleiner Junge. Und man verbindet sich mit den Menschen. Man versucht, die zu verstehen und man versucht aber auch so ein bisschen zu reflektieren, wer man selber ist, und man geht ins Gespräch. Man muss sich einfach trauen, in dieses Gespräch zu kommen, weil dann findet man auch diese Connecting Points, wo jemand dieselben Ansichten hat, dieselben Connections hat, dieselben Feelings hat, wo jemand irgendwo sich mit dir und mit deinen, ja, Mosaikteilchen verbinden kann und gemeinsam an einem Strang zieht. Es gibt immer wieder diese Begegnungen, aus denen wirklich was heranwächst. Man muss sich trauen, da einfach ranzugehen und zu sagen, hey, ich bin zwar noch ganz klein und ich kann noch gar nichts, aber kannst du mir mal helfen oder kannst du mal schauen, ob du mich irgendwie gebrauchen kannst? Ich bin nie mit Arroganz da rangegangen. Ich bin immer rangegangen und habe gesagt, hey, ich bin eigentlich nur die kleine Nike und ich weiß eigentlich gar nicht, wie es geht, aber ich finde dich so cool und ich würde so gerne genauso gut können und kann ich dir irgendwie helfen? Das ist, glaube ich, der richtige Ansatz, wenn du hingehst und sagst, hey, ich bin's. Ne? Es gibt ja auch Leute, ich bin ja nun auch als Professorin seit jetzt genau 4,5 Jahren tätig, wo ich versuche, das Thema Biohacking, Longevity, Medical Hotel Management und Management meinen Studenten näher zu bringen. Und ich sehe ganz oft leider, auch wenn du bei Harvard sitzt, nur Studenten, die da sitzen, um ein Zertifikat zu kriegen, die gerade von ihren Eltern gepampert werden, richtig viel Kohle in den Arsch geblasen kriegen und da sitzen, weil sie einfach, die wollen das auf dem Papier bestätigt haben, dass die geil sind, ja. Und dann gehen die mit diesem Stück Papier hin und bewerben sich. Denen fehlt die Innovation, denen fehlt die Leidenschaft, denen fehlt der Drive, denen fehlt das ich will und denen fehlt das ich bin aber auch handsome und mach da auch mit. Denen fehlt es, ich gebe mich dieser Sache hin und ich bin auch bereit, eine Nachtschicht einzuplanen. Nein, die sind bereit, ein bisschen Kohle zu zahlen und ja, wollen dann ihr Stück Papier und gehen damit in eine Bewerbung und werden dann meistens auch in den Job genommen. Und denen fehlt genau das, was diesen Job ausmacht, nämlich die Leidenschaft. Dieses, ich brenne und ich bin bereit, mit meinem Team diesen Weg zu gehen. Und das ist für mich wirklich viel mehr wert als alles das, was du dir kaufen kannst, als alles das, was du studieren kannst. Ich habe wirklich wahnsinnig viel mich mit Themen befasst. Ich habe ganz viele Kurse gemacht. Ich bin Biohacker mit Dave Asprey. Ich bin Epigenetik-Coach. Ich habe so viele Hotel-Management-Zertifikate dann gemacht. Ich habe bei ganz unterschiedlichen Schulen versucht, alles unterrichtet zu bekommen. Aber das, was mich wirklich ausmacht, ist dieses leidenschaftliche für die Sache einstehen und wirklich jeden Tag aufwachen und sagen, boah, ich muss was weiterbringen. Und ich muss am Abend das Gefühl haben, dass mich diese Leidenschaft nochmal näher an unser gemeinsames Ziel. Es darf ja nie nur dein eigenes Ziel sein, es muss das Ziel von deinem Team sein, weil du brauchst Menschen um dich rum. Du kannst nicht alleine den Weg gehen.
Das ist voll gut, was du sagst. Hast du vielleicht einen Tipp für jemanden, der sagt, so diese Leidenschaft, ich weiß gar nicht, was meine Leidenschaft überhaupt ist, wo soll ich überhaupt anfangen, wie finde ich diese Leidenschaft, so wie du, dass du sagst, gut, ich lege da jetzt mal eine Nachtschicht rein oder ich habe jetzt vielleicht einmal ein kleines Failure, weil hoppala, ist halt so auf dem Weg dorthin. Hast du da vielleicht einen Tipp, wo du sagst, probier das doch mal aus und dann kriegst.
Ich habe einen,
ja?
Julia, ich habe einen Tipp, weil das mache ich schon, seitdem ich wirklich in der Grundschule bin oder später. Ich habe ja immer das sogenannte Poesiealbum oder Tagebuch geführt. Unsere Generation hängt viel zu viel an technischen Geräten, hängt viel zu viel an Handy, an Laptop, an Playstation. Also ich mache es definitiv jeden Tag immer noch so, dass ich 15 Minuten mich vor ein leeres Buch setze und ich schreibe einfach alles, was gerade in mir drin ist, alle meine Gedanken auf, die kreuz und quer kommen, die dich einfach nur gerade in diesem Moment triggern. Die schreibe ich runter, ohne Zusammenhang. Und ich beschäftige mich mit mir selber, ohne Screen und ohne Ablenkung. Und das hilft dir, herauszufinden, was denn gerade mit dir selber los ist. Wo bist du denn gerade? Was machst du denn gerade? Wir sind immer viel zu sehr abgelenkt. Und wir brauchen diese 15 Minuten jeden Tag, ob das eine Meditation ist oder ob das was anderes ist. Für mich ist es ein weißes Buch, wo ich auf die Blätter draufschreibe, was mich gerade beschäftigt. Und ich versuche auch wirklich in diesen 15 Minuten bei mir zu sein, um mich wirklich mit mir selber auseinanderzusetzen. Und das hilft. Das ist wirklich das, wo du erkennst, Moment mal, wo sind meine Gefühle? Was beschäftigt mich gerade? Und wo habe ich Feelings? Wo muss ich hin? Was ist mein nächster? Das kommt dabei raus, weil in dir selber hast du alles, was du brauchst.
Wow, vielen lieben Dank. Jetzt habe ich noch eine Frage, weil du ja diese Longevity-Expertin bist, dich so eingehend auch mit diesem Thema beschäftigt hast. Jetzt kann sich nicht jeder vielleicht unbedingt bei euch einen Aufenthalt leisten, der jetzt gerade zuhört. Was hättest du für Tipps in Richtung Longevity? Was kann jeder und jede Einzelne tun, um täglich ein bisschen mehr für sein Wohlbefinden zu tun, um eben ein längeres Leben und vor allem auch ein besseres Leben zu führen, ein gesünderes Leben?
Also das Wort Longevity ist ja einfach nur ein gehyptes Modewort. Ne? Wenn ich mich jetzt zurückerinnere, was meine Großmama oder meine Mama mir immer geraten haben, dann kann ich dir einfach nur sagen, Julia, genau das ist Longevity. Man hat mir immer geraten, mich viel an der frischen Luft zu bewegen, einfach mal spazieren zu gehen, Sport zu machen, angepasst, nicht übertrieben. Wenn du erkrankst, wie zum Beispiel eine leichte Erkältung hast, dann bitte natürlich mit den Hausmittelchen versuchen zu heilen, Ruhe zu geben, keinen Sport in die Erkältung reinzumachen, ausreichend schlafen, viel Vitamin C, einfach durch natürliche Ressourcen. Ich trinke morgens mein Zitronenwasser mit Ingwer. Ich mache diese Hausmittelchen, die die Mama schon immer gesagt hat. Ich versuche, mediterrane Diät zu essen. Das heißt halt tatsächlich viel Gemüse, viel Proteine, Fleisch, Fisch, Obst, Gemüse, kein Fastfood. Alles das, was dich deine Eltern wirklich früher gelehrt haben, ist Longevity. Und jetzt kommt's, das ist mein Tipp. Ich glaube, dass dieses Kommunikative und dieses Happy Sein ist ein Aspekt von Longevity. Glücklich sein, ausgelassen zu sein, sich selber zu spüren, relaxed zu sein, Stressmanagement zu haben und Kommunikation mit anderen zu haben, sich in einem Team gesellschaftsfähig zu fühlen. Das ist, glaube ich, auch in meiner Meinung ein Aspekt für Longevity. Longevity kannst du im Palazzo Fiuggi einfach nur mal kurz als Prävention erleben, aber du musst aus dem Palazzo Fiuggi auch rausgehen und es weitermachen, weil es gibt ein davor und ein danach und es gibt ein Daily Life. Und da musst du wirklich dich selber auch damit befassen, wie kann ich meinen Tag gut meistern? Wo habe ich meine Pausen? Wann gehe ich übers Limit? Das sind so Sachen, die einfach früher schon gelehrt worden sind, die man heute Longevity nennt, die aber basiert sind auf ganz altem Wissen,
Voll
meiner Meinung
spannend.
nach.
Gelingt dir das selbst auch ganz gut, so diese Selbstfürsorge, weil du hast ja doch einen sehr herausfordernden Job oder mehrere Jobs eigentlich sogar. Schaffst du das dir, diese Pausen auch selbst zu nehmen und diesen guten Schlaf?
Nein, ich schaffe das nicht, natürlich nicht. Also ich schaffe das immer wieder mal und ich merke es sehr genau, wenn ich über meine Grenzen gehe. Ich schlafe nicht genug. Ich sitze viel zu lange abends da und beschäftige mich mit Themen, die noch nicht beendet sind. Ich komme nie zu einem Ende. Ich schreibe manchmal um 2 noch E-Mails und stehe um 6 Uhr auf, aber ich weiß genau, wann es dann auch Zeit ist, nochmal zu schlafen. Ich versuche, mich da selber zu überwinden. Ich schaffe das nicht immer. Ich bin ein Paradebeispiel dafür, dass man sich selber auch mal am Schlawittchen nehmen muss. Was ich sehr gut mache, ist tatsächlich kein Alkohol, nicht rauchen, viel frische Luft, spazieren gehen, relaxed zu sein. Ich beschäftige mich immer mehr mit, ja, dass das Gute in mir selber liegt. Ich lasse mich nicht mehr so leicht aus dem Konzept bringen. Ich werde bewusster, und ich bin auch definitiv jemand, der versucht, so ein bisschen glücklicher zu werden und es auch selber jeden Tag ein bisschen mehr angeht. Also definitiv auf der Landebahn, Prävention besser
Sehr
zu
gut.
leben. Ja.
Gibt es irgendeine Frage? Du warst doch auch schon in einigen Podcasts zu Gast. Gibt es irgendeine Frage, die dir bisher noch nicht gestellt worden ist, worüber du aber sehr gerne mal sprechen würdest? Oder diese Frage, wo du sagst, die würde ich eigentlich auch gerne mal gestellt bekommen und darüber würde ich gerne mal sprechen?
Oh je, jetzt hast du mich aber erwischt. Ja, es gibt so viele Fragen, die mir immer wieder in den Sinn kommen. das Thema Familie wird oftmals gar nicht mehr so ganz groß gehypt. Also ich glaube, ein Aspekt, über den man noch mal reden kann, Julia, ist, ich habe zwei Kinder, ich bin alleinerziehend und das ist noch mal, finde ich, das ist noch mal so ein Aspekt, wo du selber merkst, da kommst du an Grenzen oder kannst du auch nicht immer alles so wie aus dem Bilderbuch machen. Das bringt dich dann auch noch mal an so einen Moment, wo du sagst, du musst auch mal ganz kurz eine ungerade Zeit gerade sein lassen und gut mit dir selber umgehen. Und es ist alles einfach nicht so einfach, wie es immer gerade klingt. Weil das ist so ein Aspekt, den vergisst man bei mir ganz oft, weil es immer so ausschaut, als wenn ich da nichts zu managen hätte. Aber mit gerade mit dem Kleinen, der ist ja erst 16, muss ich natürlich noch sehr genau Acht geben, was der gerade macht, weil der versucht auch schon so ein bisschen wie die Mama zu sein. Der ist schon der große Hotelmanager, der greift mir unter die Arme. Da muss ich natürlich sehr bewusst als Mutter aufpassen, wie weit darf das gehen und wie sehr muss er Kind sein. Und das sind Aspekte, die werde ich selten gefragt, aber die finde ich unglaublich wichtig und über die mache ich mir wahnsinnig viel Gedanken.
Voll spannend, voll spannend. Hast du für, also der Großteil meiner Hörerinnen sind Frauen, zu 90%, Frauen, die sich selbstständig gemacht haben, Frauen, die ein Unternehmen führen oder Unternehmen führen möchten. Hast du speziell für Frauen noch einen Tipp? Es ist ja doch anders für uns, sage ich jetzt mal, in der Geschäftswelt als für Männer. Gibt andere Hürden. Manche sieht man, manche sind unsichtbarer. Und es gibt diese sprichwörtliche gläserne Decke, es ist nach wie vor so. Hast du Tipps speziell für Frauen?
Boah, ja, also ich finde, Frauen müssen so viel professioneller sein als Männer. Also gerade wenn du über Italien sprichst, meine Anfangszeit in Italien, dann wollte ich dir vorhin eigentlich schon sagen, Julia, das ist nochmal so ein Aspekt. Ich glaube, Frauen müssen einfach ein bisschen clean bleiben. Ganz wichtig, dass wir konzentriert sind, dass wir nicht als Objekt der Begierde behandelt werden, sondern dass wir professionell im Job gesehen werden. Ich bin zum Beispiel wirklich frei von Affären. Also bei mir gibt's das überhaupt nicht, dass ich da, boah, ich war ganz verwundert. Ich hatte einen aus dem Top-Management ganz am Anfang meiner Zeit im Forte Village mal mit einer Flasche Champagner bei mir vorm Zimmer stehen. Und ich weiß noch ganz genau, ich gesagt habe, lief der Champagner hier.
And you go by.
Ne? Champagner dann damals, das weiß ich noch, an die Barbara Langweiler, die hat damals unser Restaurant Schubeck im Fort Village geleitet und der habe ich den dann am nächsten Morgen ganz stolz gebracht und wir haben uns darüber amüsiert. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Eine Frau, das haben wir im Hotel hier sehr oft, ich sehe das im täglichen Leben, die so in diese Affären verwickelt sind, das ist ganz schwierig und ich glaube, das hat keine große Durchsetzungsfähigkeit. Das heißt nicht, dass du dich nicht verlieben darfst oder mit jemandem zusammen sein darfst, der jetzt auch im Hotel arbeitet, aber dieses Hoppeldi-Hopp von Blümchen zu Blümchen bei Frauen, das ist ganz gefährlich und das halte ich zum Beispiel für einen unprofessionellen Aspekt. Ich glaube, wir müssen wirklich konzentriert bei der Sache sein und nochmal sehr viel tatkräftiger zeigen, wie professionell wir sind.
Wahnsinn. Ja, das ist ein heißer Tipp. Der Podcast heißt ja Lunchbreak Stories, von dem her ist die Frage natürlich naheliegend, mit wem würdest du denn gerne mal deine Lunchbreak verbringen? Du hast mit vielen sehr bekannten Personen die Lunchbreak verbracht, aber...
Wenn ich in Österreich bleiben, Julia, dann glaube ich jetzt einen Lunchbreak mit Andreas Gabalier, das würde mich freuen, ja? Also ganz ehrlich, mit Giovanni Zarella habe ich ja meine Lunchbreaks, wir machen ja jedes Jahr... Und dafür möchte ich jetzt auch noch mal Werbung machen. Unser Unique Moments dieses Jahr vom 4. bis 6. Juli im Forte Village. Wir chartern eine Maschine von München nach Cagliari und wieder zurück und verbringen ein wundervolles Wochenende mit Giovanni Zarella in Forte Village. Und wir machen ein wunderschönes Rahmenprogramm. Also ich würde mir wünschen, Lunchbreak mit Andreas Gabalier. Das wäre richtig geil.
Ich hoffe, er hört den Podcast und dann...
Ja, wenn du den Podcast hörst, ja, jetzt ist es Zeit. Wir haben so lange und so oft drüber gesprochen,
ne? Sehr schön. Eine allerletzte Frage hätte ich noch an dich. Und zwar, gibt es so eine Sache, von der du sagst, du bist so begeistert, dass du das im Moment einfach allen Freundinnen weiterempfiehlst? Das kann jetzt ein Buch sein, das kann eine Sportart sein, das kann sowas sein wie geht spazieren an der frischen Luft, was auch immer. So eine Sache, die dich so richtig begeistert, wo du sagst, darüber muss ich eigentlich die ganze Zeit sprechen.
Oh je, es ist mich begeistern, Julia, unfassbar viele Sachen. Ich bin so schnell auch begeistert, ja. Also wenn du jetzt meine Mama hören würdest, die wird dir sagen, die Nike, die ist immer ganz schnell begeistert. Ja, ich kann mich wahnsinnig schnell begeistern. Das ist mal ein Buch, das ich gerade lese, das liegt hier auch neben mir. Also ich habe tatsächlich jetzt während meiner Zeit in Fontainebleau mit einigen Studenten die Erfahrung gemacht, dass sie tatsächlich dieses ADHS haben, dass man viel zu schnell Tabletten dagegen verschreibt und ich mich da selber auch wiedererkenne. Jetzt lese ich dieses Buch und beschäftige mich damit und erzähle immer jedem, dass man sich durchsetzen muss. Ich kenne das natürlich auch, man wollte meinem Kind das auch verschreiben. Also da bin ich im Moment wirklich begeistert zu sagen, hey Leute, lasst euch nicht immer alles einpfeifen, sondern guckt mal ein bisschen tiefer hin und schaut mal in Verhaltensmuster, wie man die auflösen kann. Ich bin aber auch begeistert von meiner Zitronenlimonade. Ich bin begeistert von unserem Restaurant Shang in Grünwald, wo ich legendär immer hingehe und ständig Sushi und irgendwas esse und das jetzt begeistert ins Forte Village als neues Hotelkonzept reinbringe. Also es ist tatsächlich so, dass mich das richtig begeistert und mitnimmt. Ich bin seit neuestem, seit letzter Woche begeisterter FC Bayern-Fan, weil ich hatte die Gelegenheit mit denen in einer ITA-Maschine, Klammer auf, ein Freund von mir, Jörg Eberhardt, ist Gott sei Dank endlich nach langem Hin und Her CEO der neuen Alitalia ITA geworden und hat jetzt die FC Bayern Fußballer von München nach Glasgow und wieder zurückgeflogen und hat jetzt einen konstanten Vertrag und fliegt unsere Fußballer zur Champions League. Da bin ich auch begeistert, das erzähle ich jedem. Und da wollte ich auch sagen, die Jungs, ich bin gar kein Fußballfan, mein Sohn ist legendär mit Fußballern, auch heute Abend wieder ein Spiel. Ich muss immer gucken, dass er nicht überall sitzt. Aber ich bin begeistert, wie, ja, leidenschaftlich, die da am Ball sind und wie cool die mit ihren Fans umgehen. Ich habe nämlich kurz vor kurzem mal das Juventus-Team gesehen, die ganz hochnäsig an den Fans vorbeigehen. Da muss ich sagen, unsere Jungs hier in Bayern, die wissen, wie es geht und die geben ein Autogramm und unterschreiben die T-Shirts. Das sind ganz tolle Fußballer, ja. Da bin ich auch begeistert. Und ich bin sicher, dass ich heute im Laufe des Tages noch ein paar Sachen finde, die mich begeistern. Julia, ich bin schnell begeistert und freue mich auch immer, wenn andere irgendwas machen, was denen gut tut. Weil ich freue mich auch wirklich richtig, wenn es anderen gut geht und die gerade Spaß haben und dieser Spaß dann auf alle anderen in der Community übergeht. So Teamgeist, das finde ich immer mega.
Sehr cool. Hast du neue Projekte noch am Start? Oder ich glaube, Ideen hast du ja genug, aber gibt es schon etwas Konkretes, wo du sagst, das wird jetzt bald gelauncht oder das kommt jetzt?
Ja, das Shang-Restaurant im Forte Village wird bald gelauncht. Das ist unser neuestes Baby. Das ist wirklich das, wo ich jetzt nochmal zeigen will, dass wir tatsächlich fähig sind, dieses Konzept aus Grünwald, aus München über die Grenzen nach Sardinien zu. Das ist ganz viel Arbeit. Das klingt immer so bang und dann ist es da. Nein, wir müssen natürlich die richtigen Köche an den Start kriegen, die in Sardinien bereit sind, eine ganze Saison am Herd zu stehen, bei über 40 Grad Hitze. Das für einen Urlauber ist das wunderschön. Da geht eine nette Brise am Strand bei leichter Bräune. Kannst du das wunderbar genießen. Aber in der Küche ist das nochmal eine ganz andere Nummer. Und das auf demselben Niveau hinzukriegen, wie wir es hier in Grünwald haben und das zusammen mit Chang, der mich jeden Tag neu begeistert, weil er sein Herz am richtigen Fleck hat und weil er so gut mit der Münchner Prominenz umgeht, seine Nase überhaupt nicht hochträgt und ein totaler Teamplayer ist und der sich tatsächlich bereit erklärt, mit mir ständig hin und her zu fliegen und dieses Konzept ins Leben zu rufen, das wird gigantisch. Da bin ich restlos davon überzeugt. Boah, ja, Projekte. Wir machen mit ganz vielen neuen Namen nochmal Events hier in München, in Deutschland, in Österreich. Wir machen unser Unique Moments. Das ist mein Baby jetzt. Da möchte ich nicht nur Andreas Cavalier zum Lunchbreak haben. Da möchte ich wirklich 120 Top-Passagiere in meinem Flieger, die zusammen mit mir ein wunderschönes Wochenende in Sardinien zelebrieren, die ganz viel auch von sich selber mitbringen, uns inspirieren und dass wir gegenseitig einen tollen Spirit entwickeln. Das ist eins meiner Projekte. Und dann glaube ich, dann können wir uns auch noch mal mit dem Thema Longevity neu befassen. Wo geht es hin? Wie sehen die Maßnahmen aus, die in der Hotellerie neu definiert werden müssen? Weil jetzt ist es ein Modewort geworden. Aber wie kann man das mit neuen Programmen zu neuem Leben erfüllen? Und was kann man da genau nochmal tun? Das ist eine konstante Frage, mit der ich mich natürlich beschäftige, weil Palazzo Fuji muss immer auf dem Niveau bleiben, dass eine Oprah Winfrey immer wieder sagen wird, ja, das ist das beste Wellness- und Medical Retreat. Weil so ein Baby, wenn das mal 5, 6 Jahre alt ist, ist alles wunderbar. Aber wenn es in die Jahre kommt, es muss wachsen. Und wir müssen immer dabei bleiben. Du darfst nie sagen, so ist es jetzt abgehakt. Du musst immer wieder diesen Drive haben. Ich will, dass das so bleibt. Und genau wie bei einer Beziehung, die man lebt, die jeden Tag gepflegt werden muss, muss auch so ein Hotelprodukt jeden Tag gepflegt werden. Deswegen, ich will gar nicht so wahnsinnig viele Sachen neu entwickeln oder neu erfinden. Ich will einfach das, was ich mache, auf einem konstant perfekten Niveau halten. Und ich sage perfekt ganz bewusst, es wird nie perfekt sein, aber ich will es perfekt haben. Deswegen habe ich diesen Drive, dorthin zu kommen und beschäftige mich ausreichend damit. Das ist schon eins der Credos, die ich habe. Die Dinge, die man anpackt, die darf man auch nicht aus den Händen und aus dem Herzen lassen.
Oh, das sind gute famous last words, würde ich mal sagen. Vielen lieben Dank, Nike, für das Interview. Vielen lieben Dank für deine Zeit und für deine super Tipps und deine spannende Geschichte.
Sehr, sehr gerne, Julia. Ich habe mich wahnsinnig gefreut und das solltest du jetzt auch mal anschauen, das Palazzo Fuji for Longer Life, Better Live und For the Village. Vielleicht kommst du ja zum Lunchbreak mit Andreas Gabalier.
Sehr gerne, bin ich dabei. So, das war's leider schon wieder. Das war Episode 99 mit der wunderbaren Nike Schröder. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hätte noch stundenlang weiter zuhören können. Ich finde sie so unglaublich inspirierend. Wenn es euch genauso geht und ihr noch mehr über Nike erfahren wollt oder euch mit ihr connecten wollt, dann schaut doch gerne in die Shownotes rein. Da habe ich euch alles rund um Palazzo Fuji, Forte Village, Nike verlinkt. Wenn euch der Podcast gefallen hat und speziell natürlich auch diese Episode, dann freue ich mich wahnsinnig, wenn ihr dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder auf Apple oder wo auch immer ihr den Podcast hört, hinterlasst. Das hilft, dass dieser Podcast öfter gehört wird. Wenn der Podcast öfter gehört wird, kriege ich so tolle Gäste wie die Nike. Also wenn ihr weiterhin tolle Gäste hören wollt, bitte jetzt den Podcast bewerten. Wir hören uns bald wieder dann zur Episode 100 der Lunchbreak Stories. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal.